Hallo, erster Advent. Ich begrüße euch alle Trema-Gemeinde und alle Zuhörer im Internet. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Sonntagsgottesdienst, der etwas kleiner ausgefallen ist, weil wir gehandicapt sind durch Schnee. Aber trotzdem gibt es ein Wort und das Wort kommt heute, trotz aller Widrigkeiten zu euch. Ich habe am Freitag auf einer Veranstaltung sprechen dürfen und da habe ich gesagt, das Einzige, was ich in Bayern noch nicht erlebt habe, ist die starre Zeit in den 30 Jahren, wo ich hier bin. Und eigentlich muss ich jetzt sagen, ist doch das, wenn man so eingeschneit wird, ein Grund, etwas zurückzunehmen und zurückzutreten und sagen, okay, es geht eben vieles nicht, aber wenn man dann so die Nachrichten hört, dann sind alle enttäuscht und das Fußballspiel findet nicht statt, das ist ja ganz was Furchtbares und die Züge fahren nicht und die Flieger gehen nicht. Und dabei ist das einfach doch Winterzeit, wo man sich früher einfach zurückgenommen hat und hat dann wirklich stade Zeit gelebt. Und da wurde ich dann, am Freitag war ja noch nicht so viel Schnee, aber daran erinnerte ich mich, dass ich das in die Runde geworfen habe, dass ich 30 Jahre keine stade Zeit erlebt habe. Das mal vorweg. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe seit Monaten ich habe viele Sachen auf dem Nachttisch liegen. Aber eine ganz wichtige Zeitschrift habe ich immer wieder liegen und ich schaue immer wieder mal rein und lese ein bisschen daran, ganz durch oder nur ausschnittsweise. Und dann irgendwie ist daraus diese Predigt für den heutigen Sonntag entstanden, weil die so wichtig ist für unsere Zeit. Und dadurch habe ich die Impulse aus diesem Artikel genommen. Das ist ein Artikel von Lilo Keller aus der Schleife in Winterthur, mit der wir verbunden sind. Wir sind schon oft zu Veranstaltungen dort gewesen und ich schätze diese Leute sehr. Und ich will einfach mal auf ein ganz wichtiges Thema kommen heute und das ist die Auferstehungskraft. Die Auferstehungskraft. Wir leben ja im neuen Bund und wir haben einfach etwas, was uns als Kinder Gottes zufließt, sage ich mal, das ist die Gnade. Wir leben in der Gnade Gottes. Wir müssen uns danach orientieren, natürlich, und wir müssen uns richtig verhalten, auch als Kinder Gottes. Dann fließt uns die Gnade zu. Lass dir an meiner Gnade genügen, sagt Gott, sagt Jesus zu Paulus, als er sich über einen Pfahl im Fleisch an Gott wendet. Lass dir an meiner Gnade genügen. Ist das nicht toll? Ist nicht die Gnade Gottes etwas, was uns allumfassend versorgt? Sag mal ja, Conny.
Ja.
So ist es doch. Wir haben die Gnade Gottes. Aber es gibt eben noch zwei Dinge mehr. Wir haben von Jesus die Vollmacht bekommen. Ja, welche Vollmacht denn? Wofür brauchen wir eine Vollmacht? Dem Teufel zu widerstehen und sagen, halt, das ist Gottes Reich, hier hast du nichts zu suchen. Und diese Vollmacht, die müssen wir einsetzen und ausüben und müssen. Ich schimpfe jetzt nicht zu euch, das ist doch klar. Ich schimpfe zu dem Teufel und sage, stopp hier. Hier ist Schluss, hier hast du nichts mehr zu sagen und lass uns bitte in Ruhe. Das ist so wichtig, wenn wir angefeindet werden. Jesus ist doch auch immer in Versuchung geraten. Schaut doch nur mal die ersten, als er in den Dienst ging. 30 Jahre war Ruhe. Aber als er anfing, in den Dienst zu treten, da hat der Teufel gesagt, haha, da muss ich was tun. Und wenn wir heute die Situation sehen in Israel, der Teufel weiß, wenn die Vollzahl der Kinder Gottes, der Christen zusammen ist und das Volk in Israel versammelt ist, die Juden in Israel versammelt ist, dann ist seine letzte Stunde geschlagen. Und deshalb versucht er alles, um das zu verhindern, damit er noch weiter wirken kann. Und wir haben die Vollmacht, das zu verbieten.
Amen.
Ja, jetzt fragt ihr euch, ich bin doch so ein kleines Männchen, sage ich ja auch zu mir, ich habe ja gar nicht viel zu sagen. Doch, lass ihn nicht rein bei dir. In Psalm 23 steht, er deckt uns einen Tisch im Angesicht unserer Feinde und weiter kommt er nicht. Er kann nichts von unserem Teller nehmen. Und auf dem Teller liegt Versorgung, Gesundheit, Wohlergehen, Freude, all das, was wir als Kinder Gottes genießen dürfen. Und wir, überleg mal im Vater unser, was wir da beten. Dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Also wenn wir den Willen Gottes auf die Erde ziehen, haha, was dann wohl alles passieren kann. Da sind wir manchmal weit davon entfernt, gebe ich zu. Okay? Stimmt. Wir müssen uns neu orientieren. Wir müssen die Vollmacht einsetzen. Und wir müssen etwas lernen, was wir auch noch haben. Und das ist unser heutiges Thema. Wir haben die Kraft, die Jesus die an Jesus wirksam geworden ist, als er im Grab lag, nämlich die Auferstehungskraft. Und diese Kraft ist in uns und die wirkt mit uns, in uns, durch uns. Und darum geht es heute, die Auferstehungskraft, die auch uns gegeben ist als Kinder Gottes. Und jetzt komme ich zu einem Bibelvers, wenn wir gleich hineinsteigen. Und zwar geht es an die Martha. Die Martha stellt eine Frage an Jesus und Jesus beantwortet sie in Johannes 11, Vers 25.
Da sagte Jesus zu ihr: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt.
Ja, und dann geht es noch weiter. Und wer da glaubt an mich, der wird nimmer mehr sterben. Das ist einfach das ewige Leben, was wir dadurch durch die Auferstehungskraft auch bekommen haben. Und Jesus lebte nach dem Tod in der Auferstehungskraft, die ihm gegeben ist. Und die haben wir auch als Söhne und Töchter. Und zu dieser Auferstehungskraft werden wir von Gott berufen. Und Jesus sagt, er hat die Schlüssel des Todes und der Hölle abgenommen. Ja, das hat er gemacht. Und dann ist er im Himmel aufgefahren und sitzt wieder an seinem rechtmäßigen Platz zur Rechten Gottes. Und er sitzt als Auferstandener zur Rechten Gottes. Und das ist doch genau das, worum es geht. Er ist auferstanden und jetzt lesen wir ganz einfach mal weiter. Und zwar, nein, das kommt noch später. Wir sind mit ihm auferstanden und wir haben dadurch den Zugang und den Anteil des Auferstehungslebens durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und alle, die wir von Neuem geboren sind, sind Bürger des Reiches Gottes und wir haben, wie es in Psalm 1 steht, wir sind wie Bäume, die am Strom des Lebens gepflanzt sind und die in jeder Saison Früchte tragen und die mit ihren Blättern zur Heilung der Völker beitragen. Das steht in Psalm 1. Und dann gibt es noch etwas, das lesen wir aus Römer 8, Vers 2. Das liest uns die Conny jetzt vor.
Denn wenn du mit Jesus Christus verbunden bist, bist du nicht mehr unter dem Gesetz der Sünde und des Todes. Das Gesetz des Geistes, der lebendig macht, hat dich davon befreit.
Da steht's. Wir sind befreit durch die Auferstehungskraft von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Wir sind neu geboren, wir sind neue Schöpfung, wir leben in einer neuen, wie soll ich das mal nennen? Wir leben in einem, der neue Bund ist etwas Ausgenommenes für Christen in unserer heutigen Zeit. Wir sind in einer ganz wichtigen Art Blase sind wir eingebunden unter die schreckliche Weltherrschaft, die im Augenblick durch den Teufel entbrennt. Und das ist der neue Bund. Und das ist das, was in Römer 8, Vers 2 steht. Wir sind, lies nochmal.
Denn wenn du mit Jesus Christus verbunden bist, bist du nicht mehr unter dem Gesetz der Sünde und des Todes.
Ja.
Das Gesetz des Geistes, der lebendig macht, hat dich davon befreit.
Amen. So ist es. So ist es. Und jetzt kommen wir einmal zu dem Begriff, er ist auferstanden. Wir sind in der Weihnachtszeit und beschäftigen uns eigentlich mit Ostern. Aber es ist so wichtig, dass wir diese Auferstehungskraft, die brauchen wir jeden Tag, wie wir Weihnachten auch das ganze Jahr brauchen. So brauchen wir die Auferstehungskraft auch das ganze Jahr. Wir können nicht sagen, die ist nur auf Ostern, auf Ostersonntag fixiert. Nein, wir müssen die Auferstehungskraft täglich realisieren, dass wir diese Kraft haben und in unseren Alltagsleben einsetzen. Und das ist so wichtig. Und dieses, er ist auferstanden, das ist doch schon damals den Frauen, die an das Grab gingen, vom Engel verkündigt worden. Die Frauen haben den Leichnam gesucht und sie haben ihn nicht gefunden. Und jetzt sagt der Engel in Lukas 24,
die Frauen erschraken und wagten nicht aufzublicken, doch die beiden Männer sagten zu ihnen, was sucht ihr den Lebendigen bei den Toten? Er ist nicht hier, er ist auferstanden.
Ja.
Erinnert euch an das, was er euch gesagt hat, als er noch in Galiläa war.
Ja, genau. Er ist auferstanden. Das ist doch der erste Eindruck für die Frauen, die zuerst am Grab waren. Und dann ist etwas ganz wichtig, was dann passiert ist. Jesus ist noch 40 Tage unterwegs gewesen auf der Erde. Er hat mit ihnen gelebt, er hat gelehrt, er hat gegessen und getrunken und er hat prophezeit von der Kraft aus der Höhe. Kraft aus der Höhe, die Auferstehungskraft. Und eingefügt nochmal diese 40 Tage, die 40, die Zahl 40 ist ja so oft in der Bibel vorhanden. Die Sintflut, das Schiff dauerte, bis es an Land ging, 40 Tage. Mose war 40 Jahre auf dem Sinai und Elias war 40 Tage unterwegs zum Horeb. Und Jesus war 40 Tage in der Wüste, fastete dort und wurde dann, weil er schwach war natürlich, vom Teufel versucht und hat dem widerstanden. Nur mit der Kraft, die in ihm war, mit der Kraft des Heiligen Geistes. Und ich möchte jetzt zu drei Punkten kommen, die wir mit der Auferstehungskraft in Verbindung bringen. Und diese passieren in dem Zeitraum von 40 Tagen zwischen dem Leben des Menschensohn und seiner Erhöhung als Lamm Gottes, der er sitzt auf dem Thron. Und diese 40 Tage sind äußerst wichtig und ich möchte diese drei Punkte bringen, die einfach euch jetzt im Augenblick auferbauen sollen und euch kräftigen sollen, damit ihr das, was uns ja zugesagt ist, was wir empfangen dürfen, was wir wirklich in die Hand nehmen können und anwenden dürfen.
Das uns gehört.
Das uns gehört, richtig, Conny, das ist es. Genau das ist es. Der erste Punkt ist, Jesus offenbart sich in anderer Gestalt. Er hat eben in der Zeit, wo er nach der Auferstehung auf Erden gelebt hat, irgendetwas an sich gehabt, was anders war. Wir wissen es nicht, aber viele haben ihn ja nicht erkannt. Maria hat gesagt, das ist der Gärtner, gell? Die muss ja auch Jesus nicht. Die ist ja mit Jesus unterwegs gewesen und die muss ihn ja erkannt haben. Und das ist etwas, was wir jetzt eben untersuchen wollen. Fangen wir mal an mit den Emmaus-Jüngern. Die Jünger sind ja aus Jerusalem wieder nach Hause gegangen. Unterwegs haben sie gesagt, was ist da eigentlich alles Schreckliches passiert und haben über die Kreuzigung und die Verfolgung, über all das, was ja diese Schmähung von Jesus, das haben sie alles mitbekommen. Und dann ist Jesus mit ihnen gegangen und sie haben eigentlich gar nicht gemerkt, dass es Jesus ist. Das sieht man, er muss ja anders ausgesehen haben, denn sie haben ihn ja in Jerusalem gesehen. Und dann sitzen sie abends beisammen und dann passiert etwas. Sie sitzen zusammen beim Abendmahl. Und da steht in der Bibel, da wurden ihnen die Augen geöffnet. Lukas 24, Vers 31. Da haben sie plötzlich gesehen, das ist doch Jesus, den wir auch in Jerusalem schon gesehen hatten. Und das, damit wir ihn erkennen und dadurch durch das Abendmahl müssen wir ihn erkennen und er gibt uns Offenbarung, Erkenntnis, Weisheit, Rat, Heilung und Gottesfurcht. Das ist das, was durch das Abendmahl, durch die Erkenntnis, dass es Jesus ist, der uns das alles gibt, zufließt. Und Jesus sagt zu seinen Jüngern, so oft ihr es nehmt, denkt an mich. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Das ist ein Kraftaustausch. Das ist nicht einfach so, dass wir ein Brot nehmen und einen Wein, sondern da passiert etwas. Das ist ein heiliger Moment, wo Kraft in uns fließt, damit wir weiter existieren können auf Erden hier. Und wir werden im Anschluss, wir haben das vorbereitet hier, ich muss noch dazu sagen, wir haben durch den Schnee, der heute da ist, unsere Autos nicht frei bekommen und wir sind ohne Präsenzgottesdienst, aber es gibt ja das Wort, wir sind zu Hause bei uns und wir werden anschließend das Abendmahl hier einnehmen, Conny und ich, und wir bitten euch, ihr könnt zu Hause auch selbst Brot und Wein oder Saft, Traubensaft bereithalten und anschließend eure Abendmahl halten und euch daran erinnern. Dieser Kraftaustausch, der da, und lass die Kraft in dich fließen, stelle fest, wie die Kraft fließt. Boah, wenn der Heilige Geist fließt und wir die Menschen auffüllen können, wenn wir ihnen die Hände auflegen, das ist ein feierlicher Moment und das merke ich jedes Mal, wenn Kraft fließt, das ist wunderbar, wie Strom, den du nicht siehst, der durch die Leitung fließt. Hast du mal Strom angefasst? Ich schon, gell? Da zittert dein ganzer Körper. So ist auch der Heilige Geist, der in die Menschen fließt. Und der Bund, dieser neue Bund, der da ja durch den Tod von Jesus am Kreuz entstanden ist, die Gnadenzeitalter, das Gemeindezeitalter, das ist die Liebesgemeinschaft mit dem Auferstandenen. Und der sagt von sich, Doppelpunkt, Offenbarung 1, Vers 18, liest uns die Conny jetzt.
Ich war tot, aber jetzt lebe ich in alle Ewigkeit und ich habe die Schlüssel zum Tod und zum Totenreich.
Ja, also, Jesus hat die Hölle verschlossen, aber der Teufel ist trotzdem noch unterwegs, aber er war tot und ist lebendig geworden in alle Ewigkeit, von Ewigkeit zu Ewigkeit, heißt es. Und das sind wir auch. Wir leben ewig und wir haben diese Auferstehungskraft von Ewigkeit zu Ewigkeit, weil wir auch tot waren. Durch unsere Lebensübergabe sind wir lebendig geworden und leben über alles hinaus in die Ewigkeit mit der Auferstehungskraft hier auf Erden und in Ewigkeit auch. Amen.
Amen.
Das war der erste Punkt. Der zweite Punkt, Jesus weist auf seine Wundmale hin. Und er sagt, seht meine Hände und meine Füße und meine Seite. Das hat er den ungläubigen Jüngern gesagt. Und er zeigte die Hände und seine Seite. Und wir kennen es von Thomas, der das natürlich gar nicht, wenn das ihm verbal rübergebracht wurde, glauben wollte. Sondern das kennen wir ja heute auch. Wenn du nicht den Leuten was zeigst, dann kann ich es nicht glauben, sagen die dann. Gell? Das ist ja das. Glauben ist etwas, was man sehen muss. Ja, dann brauche ich es nicht mehr zu glauben. Dann weiß ich es ja. Wenn ich sehe, weiß ich es. Aber jemand etwas zu sagen, dann sagt er, das glaube ich dir nicht. Selbst wenn man vertrauenswürdig den Leuten entgegentritt, ist das, was sie hören, einfach manchmal zu viel. Und da gehen auch viele Worte aus der Bibel und viele Dinge, die in unserem Leben passiert sind. Da sind die Leute einfach skeptisch, sage ich mal. Wie kann das sein? Das ist doch logisch gar nicht denkbar. Da kommen wir noch, was der Verstand sagt. Da kommen wir noch hin. Aber hier ist es doch so, dass er dann Thomas gestattet, die Hände anzuschauen und seine Hand in die Seite zu legen. Und dann sagt er, ja, ich glaube, weil er dann das Bewusstsein hat, dass es tatsächlich passiert ist. Aber wir müssen uns wirklich sagen, es gibt doch keinen auferstandenen Christus ohne diese Wundmale. Und das ist sozusagen das Echtheitssiegel für den Auferstandenen und die persönliche Identifikation. Und wenn wir jetzt an die Welt denken, es gibt den Engel des Lichts, der uns täuschen will, und es gibt falsche Christusse, die auftreten, und es gibt keine bösen Geister im Himmel, die uns aufhalten können, an das Lamm zu glauben, das geschlachtet worden ist und auf dem Thron neben dem Vater Platz genommen hat, diesem Lamm Gottes nachzufolgen. Wir müssen aufpassen, dass wir eben diesen Institutionen, sage ich mal, die uns davon abhalten wollen, dass wir die erkennen und dass wir immer sagen, zeig uns mal deine Echtheitssymbole, zeig uns mal dein Echtheitssiegel. Und dann wissen wir, dass es wirklich Christus ist. Und das wird uns, wenn wir das spielt sich natürlich auf der geistlichen Ebene ab. Das wird uns der Heilige Geist, wird uns das rüberbringen, dass wir dann wissen, die Geistunterscheidung ist es ja. Der Heilige Geist gibt uns Geistunterscheidung. Wir sagen, das ist nicht richtig. Das ist bewusstes Zweifeln, das ist bewusstes Zurückweisen. Aber an Jesus zu glauben, da brauche ich nicht zu zweifeln. Der will das Beste für uns, weil er uns liebt. Und das haben wir ja schon gehört. Der Bund und die Liebesgemeinschaft mit dem Auferstandenen, das ist ja das, wonach wir uns ausstrecken und was Jesus uns ja auch anbietet und was wir angenommen haben, wir, die wiedergeborenen Christen. Der dritte Punkt ist etwas, ich sag mal, wo jetzt manche sagen, ah ja, Peters Lieblingsthema, das ist Johannes 21, nämlich der Fischzug, wo sie am See Genezareth dann mit Jesus am Kohlenfeuer stehen und so weiter. Das ist ja ein wunderbares Thema. Aber ich will das heute wiederum aus einer ganz anderen Perspektive betrachten. Und das wollen wir gleich mal, da wollen wir gleich mal anfangen. Jesus steht am Ufer und die Jünger kommen vom Fischzug und Jesus sagt Kinder, also erstmal dieser Anspruch Kinder, Ausspruch Kinder, habt ihr nichts zu essen? Und sie sind ganz ehrlich und sagen, nein, wir haben nichts zum Essen. Sie erkennt den Johannes 21. Und dann sagt Jesus, werf doch mal, ja, Jesus sagt es, aber sie haben Jesus ja nicht erkannt. Da steht jetzt ein fremder Mann und die sagen zu den Fischern, die Profis sind, geh doch mal und fahr noch mal raus und auf die rechte Seite. Ihr kennt alle die Predigt, die ich schon, ich glaube, einige Male gehalten habe. Und sie sagen so unterschwellig, Jesus, Johannes sagt zu Petrus, es ist der Herr. Aber das tönt da nicht groß raus, es ist der Herr. Das ist so etwas unterschwellig, was da abläuft. Und darauf will ich jetzt besonders hinaus. Jesus empfängt seine Kinder, wie er sie nennt, als sie dann wiederkommen, mit einem Kohlenfeuer und darauf liegen Fische und Brote. Habt ihr euch mal überlegt, vielleicht ganz schmunzelnd gefragt, wo hat Jesus die eigentlich her? Denn in dem Moment waren die ja noch gar nicht draußen. Jesus hat bereits Brot und Fisch auf dem Kohlenfeuer, weil er weiß, die kommen vom Fischfang und haben nichts gefangen. Da ist die Versorgung doch schon da. Da ist der Versorgungscharakter doch schon da. Da ist die Gnadenzeit da, wo ich anfangs gesprochen habe. Wir leben unter der Gnade Gottes. Trotzdem bittet Jesus die Jünger, ihm etwas von dem Fang zu bringen. Er hat ja schon alles. Brot und Fisch liegen schon auf dem Kohlenfeuer und er sagt trotzdem, ich möchte noch etwas. Und dann sagt er, kommt und haltet das Mahl. Da ist wieder das Mahl, da ist das Abendmahl wieder. Und keiner von denen wagt etwas zu fragen, weil sie wussten, das ist der Herr. Und wenn wir hier den Fischzug, den wir schon anfangs, wir haben ihn in Lukas 5, wollen wir jetzt nicht lesen, da ist Jesus auch, sind die Jünger rausgefahren, als er sie kurz in Dienst geholt hatte und sie sind rausgefahren und da haben sie Fische gefangen. Und sie sind mit dem Netz an Land gekommen und es waren so viele Fische drin, dass das Netz anfing zu reißen. Und das ist jetzt, wenn wir jetzt Jahre später die Situation, knapp drei Jahre später die Situation sehen, dann findet eine ganz andere Dynamik statt. Hier ist eine Dynamik, dass das Netz, was 153 Fische, die sind sogar gezählt worden, warum auch immer sie das gemacht haben, nicht reißt. Also hier ist etwas passiert, was die Zuhörer oder die Beteiligten schon umgewandelt hat, dass sie merken, hey, mit dem Herrn können wir etwas erreichen, was vorher gar nicht möglich war. Und da ist etwas, und darauf will ich jetzt hinauskommen, dieser Jesus, der Auferstandene, verbreitet eine Atmosphäre von Annahme, von Herrlichkeit und Autorität, die in den Herzen der Jünger Gottesfurcht und Gehorsam hervorruft. Überleg mal, die fahren aufgrund eines wildfremden Mannes für sie, vorerst fahren die nochmal raus. Sie müssen also erkannt haben, dass es eine besondere Atmosphäre war, die dort herrschte und haben dann das getan und sie haben auf sein Wort hin Dinge getan, die eigentlich verstandesmäßig völlig unlogisch sind. Denn kein Fischer fährt morgens raus, es war ja schon morgen. Kein Fischer fischt auf der rechten Seite scheinbar, sie fischen alle auf der linken Seite. Aber die rechte Seite ist ja auch symbolisch für das Richtige, was sie gemacht haben. Also das ist ja etwas, was der Herr uns auch bringt. Und den Bibelvers dazu, den finden wir in Sprüche 3 und 5 bis 6. Conny liest uns den vor.
Vertraue dem Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf dein eigenes Urteilsvermögen. Achte auf ihn, was immer du tust, dann ebnet er dir den Weg.
Ja, kommen wir nochmal auf das Ereignis zurück. Die Jünger argumentierten hier nicht mehr. Das war auch keine Lehre, die Jesus verbreitet hat. Sie haben einfach nicht mehr hinterfragt, sondern einfach gehorcht. Das ist etwas, was eine völlig neue Atmosphäre auch verbreitet hat. Und das Netz, was sie auf der rechten Seite ausgeworfen hatten, das hat gehalten. Und die Situation war ganz anders als die vor fast drei Jahren. Die geistliche Reife, die auch da stattgefunden hat, dass aus dem, was sie gesehen und gehört hatten, Glaube entsteht und der aus dem täglichen Hören des Wortes Gottes und seiner Stimme passierte, das hat sie dazu gebracht, sofort zu gehorchen und das Gehörte umzusetzen. Und wenn wir das als Beispiel für uns nehmen, dass wir das heute auch tun, dann wird es ein wunderbares Vorankommen auch für uns. Und damit, wenn wir der Hebräerbrief in 3, 7 bis 10, der sagt in Vers 8, wenn Vers 8, 3, Vers 18, so ist es, 18 sagt er, dass wenn sie sollen nicht zu meiner Ruhe gelangen, das bringt er im Zusammenhang mit Ungehorsam und daraus entsteht der Unglaube. Und gerade wenn wir Frieden mit Gott haben und eben uns nicht in diese Ungehorsams oder vom Ungehorsam in die Unglaubensecke bewegen, dann, wenn wir seine Stimme hören und vom Herzen glauben und nicht verbittert sind und an die Versuchung in der Wüste denken, die auch den Vätern schon gegeben war und die letztlich auch immer wieder abgewichen sind, so müssen wir heute erkennen aus diesen ganzen Beispielen, die uns die Bibel gibt, dass der Friede Gottes, wenn wir den anstreben, ein Ungehorsam ausschließt, sondern dann sagen wir auch, wie die Jünger, ja, wir fahren noch mal raus. Das ist eigentlich die Erkenntnis dieses Verses heute auch für mich aus der neuen Sicht, wo wir einfach sagen können, wenn wir mit Gott unterwegs sind, können wir nichts Besseres für uns erleben, empfangen. Gnadenzeitalter nochmal. Und noch eine Betrachtung, das Netz ist diesmal nicht gerissen und es begann nicht zu reißen, heißt es. Obwohl damals bei dem Lukas 5, da ist es schon begonnen zu reißen. Also es musste schon was passieren. Hier reißt es nicht. Trotz 153 Fischen ist es nicht gerissen und es begann nicht zu reißen. Und das ist für die heutige Zeit wichtig. Und wenn wir es da übertragen, ist es das Beziehungsnetz von Menschen untereinander, die im Reich Gottes miteinander verbunden sind. Und das ist unsere Aufgabe, da eben aufzupassen, dass dieses Netz der Gemeinde wichtig ist, dass wir Netzwerker sind und dass wir in der Gemeinde zusammenhalten. Ich finde das so toll. Das berührt mich so. Dass wir an Gottes Reich denken, prägt uns. Und dies Tragfähige gibt uns über alle Gemeindegrenzen hinweg große Fische zu gewinnen und an Land zu ziehen. Da möchte ich jetzt keinem ein schlechtes Gewissen machen. Ich habe auch keine großen Fische bewegt in der Gemeinde, sage ich immer. Aber Gott hat mich beauftragt, das zu tun. Und meine großen Fische sind die kleinen, die ich jeden Tag an Land ziehe. Und jetzt kriegt kein schlechtes Gewissen, wo ist mein großer Fisch? Nein, ihr habt alle für euch jeden Tag große Fische, die ihr an Land zieht, weil ihr mit Jesus verbunden seid. Und ich sage euch eins, wir leben in dieser Zeit, wo es wichtig ist, dass wir mit Jesus auch am Kohlenfeuer sitzen. Er hat das Kohlenfeuer auch für uns vorbereitet und wir geben ihm von uns etwas dazu. Und das brennt im Thronsaal des Herrn. Das brennt im Thronsaal im Himmel. Und dabei geht es nicht darum, dass wir Gott etwas geben müssen. Nein, es geht darum, dass wir ihn ehren mit einem Anteil, dass wir in Dankbarkeit ihm etwas geben. Hier geht es nicht nur um Geld, hier geht es auch um Dienste. Und dass wir diese Dinge, die wir ihm geben, obwohl er ja schon alles hat, einfach in Dankbarkeit angenommen werden und sie sind Anteil, sie offenbaren uns den Anteil an seiner Herrlichkeit. Conny, ist das so?
Amen.
Amen, ja, so ist es. Die Jünger wurden zum Essen eingeladen und keiner fragte nach dem Herrn, weil sie wussten, dass es der Herr war.
Mhm.
Gell? Und dieses Bewusstsein, dass der Herr ist und dass es der Herr ist und dass der Herr mit uns, das müssen wir heute auch anwenden. Er in uns und wir in ihm. Und dann wächst wenn wir damit leben, wächst eine heilige Gewohnheit in uns auf, Anteil mit ihm zu haben und auf das Feuer zu legen und das Essen zusammen mit ihm zu genießen.
Ja.
Okay? Das ist so wichtig. Und das ist die Auferstehungskraft, die dort am Wirken war, damals am See Genezareth. Und wir haben sie heute. Seitdem ist sie wirksam. Seitdem ist die Auferstehungskraft da. Jesus hat die Gesetzmäßigkeit und die Grenzen des Todes überwunden. Und er gibt uns die Kraft des Heiligen Geistes, Pfingsten, wissen wir, die lebt auch heute noch, Anteil an seiner Auferstehung zu haben und dadurch seine Kraft zu haben. Und ich möchte zum Schluss eine Bearbeitung, sage ich mal, von Epheser 1, 18 bis 22 vorlesen, die auf uns fixiert ist, wo ich sprechen kann. Und wenn du das hörst, kannst du das auch für dich in Anspruch nehmen. Einfach nochmal für dich nachsprechen. Und ich möchte es vorlesen, das ist ein Gebet und wir schließen dann mit Amen. Vater im Himmel, gib mir bitte erleuchtete Augen des Herzens, damit ich erkenne, zu welcher Hoffnung ich von dir berufen bin und wie reich die Herrlichkeit deines Erbes für deine Heiligen ist. Zeige mir, wie überschwänglich groß deine Kraft in mir ist, die ich glaube, weil die Macht deiner Stärke bei mir wirksam wurde, mit der du, Vater, in Christus gewirkt hast. Durch diese Kraft hast du, Vater, Jesus von den Toten auferweckt und eingesetzt zu deiner Rechten im Himmel. Amen.
Amen.
Ich wünsche euch einen schönen ersten Advent. Denkt an das Abendmahl, vergesst es nicht und denkt an meine Worte über das Abendmahl. Und der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch seinen Frieden. Der Herr gebe uns eine friedliche Adventszeit und eine wunderbare Woche. Bis zum nächsten Sonntag. Euer Pastor Peter und Conny. Amen. Ups.